Heidegeflüster.
Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide.
Heidegeflüster.
Mit Frederik Wolf.
Heidegeflüster ist zurück mit einer neuen Folge. Wir sind beim Verein Naturschutzpark in Oberhaverbeck und der setzt sich seit über 115 Jahren für den Erhalt und die Pflege der Lüneburger Heide ein. Und heute haben wir nicht einen Gast, wir haben nicht zwei Gäste, sondern gleich drei Gäste bei uns. Aufgelehnt auf einen Stock, ein großer Hut und wache Augen, um sie herum hunderte von Haischnucken. Wir sprechen heute über Schäferei in der Lüneburger Heide mit Josephine Schön, Dominik Schäfer und Karl Wilhelm Kuhlmann. Karl, du bist, glaube ich, Dienstältester hier, wenn ich das so sagen darf. Wann hast du das erste Mal gedacht, ich will Schäfer werden?
Bei mir ist die Geschichte sehr einfach. Ich bin auf meinem elterlichen Hof aufgewachsen, der ist in der Südheide. Das ist etwa 30, 40 Kilometer von hier. Meine Eltern hatten schon eine große Heidschnuckenherde. Die gab es schon seit dem Mittelalter bei uns auf dem Hof. Wir haben alte Gebäude, wir haben Heideflächen, die im Eigentum sind. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Diplom-Agrarwissenschaftler und habe mich aber in den letzten 3 Jahren des alten Jahrtausends entschieden, das zu der Hauptaufgabe meines Hofes zu machen und bin seitdem arbeite ich als hauptberuflich als Schäfer.
Mhm. Josephine, was glauben die Leute, wenn sie euch zum ersten Mal treffen in der Heide? Also die, die jetzt hier so Urlaub machen beispielsweise, welches Bild haben sie aus deiner Perspektive so auf den Beruf der Schäferin und was stimmt daran vielleicht auch gar nicht?
Bei mir ist es meistens so, dass die Leute erstmal erstaunt sind, dass eine Frau an den Schafen stehen, weil sie natürlich das klassische Bild des Schäfers vielleicht auch mit dem Bart Hut an den Schafen haben, was sie meinen vorzufinden. Genau, die sind dann immer sehr positiv überrascht und freuen sich natürlich auch. Und genau, das meiste ist wirklich einfach Freude, dass sie Heidschnucken sehen, weil das ja auch immer nicht ganz so leicht ist, in unserer Heide trotz den vielen Herden Heidschnucken zu entdecken. Und genau, eigentlich haben wir da sehr viele begeisterte Besucher.
Okay, damit euch die Leute so ein bisschen kennenlernen, würde ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde machen. Dominik, du warst noch gar nicht dran, vielleicht du zuerst. Also wer seid ihr, wie viele Schnucken begleitet ihr und seit wann seid ihr in der Heide unterwegs?
Ja, mein Name ist Dominik Schäfer, ich bin 23 Jahre alt und das erste Mal Schafe gehütet habe ich 2018, da war ich 15 Jahre alt, allerdings noch nicht hier beim Verein Naturschutzpark, sondern in einer anliegenden Nachbarschäferei. Und richtig offiziell Ausbildungsbeginn war bei mir 2019. Also ich bin jetzt dieses Jahr, wird es dann seit 7 Jahren in der Heide unterwegs.
Mhm. Und Josephine, du?
Genau, mein Name ist Josephine. Ich bin 30 Jahre alt und bin mit meinem Partner Clemens Lipschus zusammen in Döhle an der Heidschnuckenherde, auch von der Stiftung Naturschutzpark, als angestellte Schäferin unterwegs. Wir betreuen eine Heidschnuckenherde von um die 500 Tiere aktuell und ich bin Schäferin seit 2016. 2014 habe ich hier bei der Stiftung meine Lehre angefangen und abgeschlossen, dann 2016 und dann genau bin ich seitdem hier in der Heide unterwegs. Also wären es dieses Jahr schon 10 Jahre, wo ich als ausgelernte Schäferin unterwegs bin.
Okay, also das heißt, ihr beide seid wirklich beim Verein Naturschutzpark und Karl, du nicht?
Nein, das ist ja die Nordheide. Ich komme aus der Südheide und ich bin auf dem Hof, Heidschnuckenhof in Niederruhr, der mir gehört. Wir hüten zurzeit etwa 550 Muttertiere. Die Lammzeit hat gerade begonnen. Die ersten Lämmer sind auf den Höfen, also auf unserem Hof. Es ist eine arbeitsreiche Zeit, aber das ist auch eine sehr schöne Zeit.
Mhm. Für alle, die die Heide noch nicht so kennen, Dominik, warum gäbe es typische Heidelandschaft ohne Schäfer und Schäferinnen eigentlich nicht? Und Schnucken natürlich.
Hey, die Heidschnucken haben natürlich in erster Linie die Aufgabe, die Heide zu erhalten. Das machen sie ja durch den starken Verbiss, den sie haben. Unter anderem gehen sie natürlich auch an die Kiefern, an die Birken, an die Pappeln, halt an das ganze Gebüsch, was da so hoch wächst. Und dadurch wird die Heide halt einfach offen gehalten. Und wenn es die Heidschnucken und den Schäfer nicht geben würde, würden da hauptsächlich natürlich die ganzen Kiefern hochwachsen. Und lass mich lügen, 100, 200 Jahren wäre hier alles Wald. Und Heide ist eine Kulturlandschaft, die durch Menschen erschaffen wurde. Mhm. Und durch Mensch und Tier in Zusammenarbeit wird sie jetzt erhalten.
Mhm. Das heißt also durch den Verbiss, dadurch, dass sie die Heide abkauen, quasi abmähen, wenn man das so sagen möchte, wird sie erhalten und regeneriert sich dann. Ist das richtig?
Genau, so kann man das kurz zusammenfassen.
Okay, alles klar. Josephine, eine der meistgestellten Fragen von Besuchern. Wie kann ich am besten Schnucken in der Heide sehen und wo?
Wie kann ich am besten Schnucken sehen? Also ich wollte gerade sagen, die meisten Schnuckenbegegnungen sind eher dann zufällig, wenn man hier als Wanderer unterwegs ist. Also wir haben keine festen Routen, zum Teil feste Ein- und Austriebszeiten an bestimmten Stellen, die auch für Touristen ausgeschrieben sind, wo man beim Ein- und Austrieb zugucken kann. Aber sonst in der Regel bewegt man sich ja frei hier in den Flächen, schon in festen Gebieten von den Herden, aber eben ist da mal sehr flexibel unterwegs, wo die Mädels so den Tag fressen wollen. Und genau, deswegen sind es meistens zufällige Begegnungen. Es kann auch mal sein, dass der Schäfer halt komplett außer Sicht verschwunden ist, obwohl er ganz nah ist, weil man hinter einer Hügelgruppe steht und für die Leute deswegen in der Landschaft verschmilzt und nicht nahbar ist. Genau, dadurch ist es ein bisschen Glück manchmal. Manche Leute berichten auch, dass sie eine Woche schon Urlaub gemacht haben und das erste Mal dann am Ende der Woche die Heidschnucken sehen. Also genau, manchmal hat man mehr Glück und Leute sehen die Heidschnuckenherden öfter oder mehrere am Tag und manchmal ist es weniger.
Okay. Karl, wie reagieren denn beispielsweise Touristen, Urlauber, wenn sie plötzlich eine Herde begegnen? Also gibt es vielleicht Begegnungen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ich wollte es nochmal anders ausdrücken wie Josephine. Manche Leute kommen 5 oder 8 Jahre schon in die Heide, verbringen ihren Urlaub und haben auch noch nie Heidschnucken gesehen. Die sind natürlich dann schwerst begeistert. Ne? Die sagen, das ist dieses harmonische Bild, wie die Tiere sich im Glücksfalle langsam durch die Heide bewegen, fressen. Der Schäfer, der oder die Schäferin, die ein waches Auge hat, die Hunde, die aufpassen, die Lerche, die fliegt, die Wolke, die vorbeisegelt. Das ist ein unnachahmliches Bild. Die Leute sind ganz froh. Im Prinzip sind immer Begegnungen schön, wo kleine Kinder dabei sind, weil die so offen sind und die sich noch einmal doppelt so viel freuen können wie Erwachsene. Das ist dann immer, dafür hat es sich dann immer gelohnt, dann auch da zu sein und da stehen zu bleiben und auf die Leute auch zu warten. Die Heide kann ja nicht betreten werden. Die Wanderer, Wanderinnen müssen ja warten, bis wir als Schäfer dann auch mal auf den Weg gehen, um dann auch angesprochen werden zu können.
Okay. Dominik, für mich ist das persönlich immer so, wenn ich so eine Herde treffe und die dann sehe, die strahlen eine unheimliche Ruhe aus. Also die grasen, sagt man auch bei Heidschnucken?
Ja.
Ja. Das strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Ist das aus der Perspektive jetzt von dir als Schäfer auch so? Oder dass du diese Ruhe beim Hüten sozusagen auch empfindest? Oder ist das eher doch harte Arbeit?
Nee, auf jeden Fall. Man sagt ja auch immer, umso ruhiger der Schäfer, umso ruhiger sind auch die Schafe, weil alles an Stress und Unruhe überträgt sich auch direkt aufs Vieh. Und für mich ist das immer so ein ganz gutes Beispiel. Die Schafschuhe, wenn die einmal im Jahr ist, die Wolle ist runter, die Mädels sind alle nackig und dann machst du das Tor auf und gehst raus und dann fällt erstmal riesen Stress von dir ab. Und wenn du draußen stehst und es wird langsam abends, es ist noch schöne warme Luft, das ist pure Entspannung. Du siehst die Schafe draußen, wie sie fressen, sie sind glücklich und du kannst einfach abschalten und einfach zur Ruhe kommen. Oder nach einer Wurmkur ist ja doch auch immer ein bisschen stressig dann, wenn solche Aktionen sind. Und du machst das Tor auf, du gehst raus und es ist einfach pure Ruhe und Entspannung. Das überträgt sich alles direkt. Du bist quasi vom Stresspegel direkt von 100 auf 0.
Okay, alles klar. Und Josephine, wie ist das hinter den Kulissen? Weil es gibt ja sicherlich auch Arbeit als Schäfer und Schäferin, die man als Besucher vielleicht nicht so sieht, wenn ihr die Schafe in der Heide hütet. Da gibt es ja bestimmt noch viel. Ich glaube, wir haben jetzt gerade auch Lammzeit.
Genau, die Lammzeit ist zum einen so ein bisschen ein Punkt, der natürlich sehr arbeitsintensiv ist und den die Leute dann vergessen. Also klar, die sehen dann im Frühjahr vielleicht die kleinen Lämmer mit draußen rumspringen. Aber ja, da stecken viele Arbeitsstunden dahinter. Wir haben natürlich als Schäfer auch nicht nur die Hüterarbeit und das Versorgen der Tiere, sondern auch einen hohen bürokratischen Aufwand, den man tagtäglich noch zu leisten hat. Ich bin bei uns in der Stiftung noch für die Organisation und für das Management von den 6 Heidschnuckenherden hier bei uns im Betrieb zuständig und habe deswegen auch Berührungspunkte mit Betriebskontrollen oder eben auch den ganzen bürokratischen Aufwand, den man so noch mit Dokumentation zu leisten hat oder eben auch Zuarbeit für Anträge und so weiter. Also da steckt eine Menge Arbeit dahinter und wie das Dominik auch sagt, also wenn ich dann nach einer intensiven Bürozeit wieder raus zum Hüten komme und dann selber mal hüten kann und nicht nur mein Partner, dann ist das auch wirklich sehr, sehr entspannt. Aber genau, das sieht halt der normale Wanderer nicht. Das ist eben, also der sieht meistens die ruhige Herde und immer dann, wenn sie auch gut ruhig steht und friedlich grast. Aber genau, das ist viel Arbeit und auch viele Arbeitsstunden am Tag sind und nicht nur die 8-9 Stunden Hütezeit, die man vielleicht einen Schäfer draußen erwartet, sondern noch viele, viele Arbeitsstunden am Tag sind, die im Hintergrund passieren, Das bekommt natürlich der Wanderer nicht mit oder der Tourist.
Ich habe euch ja auch mal auf eurem Hof besucht, als gerade Lammzeit war. Größten Respekt davor. Also das ist echt harte Arbeit. Das sieht man gar nicht so, wenn man das so denkt. Oder die schönen Lämmer kommen auf die, oder die süßen Lämmer kommen auf die Welt. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, so viel Schlaf gibt's auch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Also wir wechseln uns auch immer ab in Nachtschichten, damit eben genau eine Überwachung da ist. Auch wenn die Heidschnucken, man sagt, leicht lammig sind. Also die bekommen das selber noch sehr gut hin, weil sie noch so ein Urtyp sind und ich sag mal, da weniger Geburtsprobleme bekommen als andere Schafe. Aber genau, trotzdem will ja alles gut überwacht und dokumentiert werden. Und ja, das ist genau ein bisschen schlafzehrend. Man freut sich auch über jedes gesunde Lamm und ist froh, wenn alle gesund und munter groß werden. Aber es liegt natürlich auch in jeder Lammzeit Freud und Leid beieinander. Und man hat eben auch Tiere, die es mal nicht schaffen, womit man, ich sag mal, seelisch auch zurechtkommen muss.
Ja, klar, definitiv. Karl, wir sprechen die ganze Zeit über Heidschnucken. Woher kommt eigentlich der Name Heidschnucke?
Ja, wir müssen einfach mal ein bisschen zurückgehen, in die Jahrhunderte ein bisschen vorbeiziehen lassen. Da hießen die natürlich noch nicht Heidschnucken, da waren das Schafe. Mhm. Da waren die auch noch sehr heterogen, sahen vom Aussehen auch heterogen. Da hatte jeder Landstrich seine eigenen Schafe. Das tauchte eigentlich auf, nachdem wir von der hannoverschen Herrschaft in die preußische Herrschaft übergegangen sind. Die Preußen haben immer sehr darauf geachtet zu katalogisieren. Dann gab es dann drei Heidschnuckenrassen, die weiße Hornlose, die weiße Gehörnte und die graue Gehörnte. Die graue Gehörnte ist die Heidschnucke, die in der Heide hütet. Und Schnucken ist eigentlich Plattdeutsch von Schnökern, weil das genau am besten beschreibt, wie Heidschnucken fressen. Die nehmen hier ein bisschen, die nehmen da ein bisschen, die sind immer in Bewegung, ziehen immer weiter. Heidschnucken sind Optimisten. Die denken, da vorne 5 Meter weiter ist noch besser. Und das Schaf neben ihr denkt, wo will die denn hin? Da muss ich auch mit. Also wir bewegen uns. Das, was Dominik gesagt hat, wenn die dann das erste Mal satt sind, das ist dann wirklich dann die blanke Ruhe. Dann sind die zufrieden. Das dauert dann immer ein bisschen, bis man die soweit hat. Aber Schnucke, Schnökern, ganz einfach.
Okay, alles klar. Wir wollen mal so ein bisschen auf Schäferei als Naturarbeit auch eingehen, auf das Thema. Dominik, viele denken bei Naturschutz an Schilder und Verbote möglicherweise. Wie sieht Naturschutz für dich, für euch ganz praktisch im Alltag aus?
Naja, Naturschutz ist immer ein bisschen mehr als Verbote. Diese Verbote stellt man nicht umsonst auf, ne? Naturschutz, wie es das Wort eigentlich auch schon sagt, man schützt die Natur, die ganzen Bodenbrüter, die ganzen Pflanzen, natürlich Schafe natürlich gehören hier irgendwie auch mit dazu. Das wird natürlich alles durch diese Verbote eben geschützt, ne? Wenn man das halt eben nicht direkt verbietet, dann kommen auch manche Leute auf die komischen Ideen. Und Sinn und Zweck dieses Verbotes ist es halt eben, ja, die Natur zu schützen, die Bodenbrüter zu schützen, die Reptilien, die Amphibien, ja, die ganzen Flora und Fauna.
Okay, jetzt gibt es immer so ein Beispiel, was wir versuchen auch immer unseren Gästen zu sagen, wenn sie herkommen, dass sie ihre Hunde gerne im Naturschutzgebiet anleihen. Jetzt im Bezug mit der Schäferei hat das ja schon Grund, oder?
Naja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht mal eine spezielle Hunderasse, aber wenn jetzt, sage ich mal, ein ganz normaler Tourist mit seinem Hund durch die Heide spazieren kommt, der Hund ist freilaufend, dann kann es durchaus mal passieren, dass der Hund die Schafe sieht und dann sagt, oh, cool, da laufe ich jetzt mal hin. So, und wenn du dann so einen freilaufenden Hund in der Herde hast, dann hast du natürlich erstmal Stress, die Tiere haben Stress und brauchen wir kein Blatt vom Mund nehmen. Das kann auch mal für den einen oder anderen Hund nicht so gut ausgehen, ne? Weil unsere Hütehunde sind dann natürlich auch ein bisschen spitz drauf, sehen natürlich ein fremdes Tier an der Herde und die verteidigen ihre Herde auch, ne? Ich meine, klar, du kannst nicht alle Hunde über einen Kamm scheren. Der eine Hund ist ein bisschen schärfer, der andere ein bisschen zurückhaltender. Aber ich habe zum Beispiel einen Schäferhund zu Hause sitzen, wenn da ein Hund in die Herde knallt und der ist los, der holt den Hund da wieder raus. So, und das muss ja eigentlich nicht sein. Deswegen den Hund lieber direkt anleihen, Stress vermeiden, Gebellt vermeiden und einfach in Frieden miteinander leben.
Ja, das ist doch mal eine schöne Erklärung. Weil viele fragen uns auch immer, warum die denn anleihen müssen, ist doch so viel Platz. Aber wenn du das jetzt so schilderst, ist das natürlich sehr logisch. Josephine, was leisten Schnucken ganz konkret für die Heide, was Maschinen oder Menschen so nicht können?
Also ganz entscheidend ist natürlich dieser selektive Verbiss, den die Schnucken an den Tag legen, wenn sie über die Fläche laufen. Also wenn man mit einer Maschine eine Fläche mäht, dann hat man halt alle Pflanzen an der Stelle kurz und die Schnucken, die suchen sich immer ein bisschen raus, fressen mal hier da an der Pflanze und dann gehen sie ein bisschen weiter und fressen dort wieder. Das ist für die Heidepflanze sehr gut, weil sie eben nie einen zu starken Verbiss bekommt, sondern immer Stück für Stück oder beziehungsweise dieses Kontinuierliche, was für die Pflege der Heide sehr wichtig ist, das leisten die Schnucken besser als jede Maschine. Natürlich müssen wir auch immer gucken bei den Flächengrößen, dass man sich gegenseitig unterstützt, also maschinelle Pflege als auch Heidschnuckenpflege, weil mit unseren Herden schaffen wir es in unseren Gebieten nicht immer alles so kurz oder so gepflegt zu halten. Also da sind wir schon auf den Einsatz von Maschinen angewiesen, aber eben dort, wo sich's anbietet, also gerade in hügeligen oder sehr strukturreichen Flächengebieten, da kann natürlich keine Maschine so gut fahren und würde die Maschine kaputt gehen. Und da sind natürlich die Heidschnucken besonders gefragt. Also überall Ecken, genau, wo, ich sag mal, der Maschineneinsatz versagt, da ist die Schnucke besonders gut. Mhm. Oder eben auch an Bereichen, die vielleicht von der Bodenverdichtung nicht so stark beansprucht werden sollen, wie Maschinen das machen würden mit großen Reifen und ja. Oder auch in Waldrändern. Also wir haben ja auch zum Teil viele Hütewälder, die wir mit den Schnucken beweiden. Und da ist natürlich ein Durchkommen mit den Schnucken auch deutlich angenehmer als mit einem Forstfahrzeug.
Ja, definitiv. Karl, gibt es Momente, in denen ihr merkt, okay, das, was wir hier tun, ist wirklich wichtig?
Nicht im Moment, das ist jeden Tag von Arbeitsbeginn bis Arbeitsende, weil ohne die Heidschnucken und ohne die Schäfer ist diese Landschaft nicht zu erhalten. Man kann zwar versuchen, wie Josephine das schon ausgeführt hat, das mit Maschinen zu machen, aber alle Pflanzen sind dann gleich alt, werden gleichmäßig kurz gehalten. Für die Struktur, für die Altersstruktur der Heide ist das großer Unsinn. Auch für die Insekten, die in der Heide wohnen und die Amphibien und die Reptilien, die haben auch alle verschiedene Bedürfnisse und eine ausgewogene Heidelandschaft ernährt wesentlich mehr Tiere als eine gemähte Heide. Also von mir, also wir mähen bei uns gar nicht. Wir schaffen das. Wir haben aber auch nicht so große Flächen, die wir pflegen müssen. Wir schaffen das bei uns in der Südheide, dass wir das mit dem reinen Hüten, dass wir das kurz halten können.
Gibt's da eigentlich so eine Faustformel, wie viel Quadratmeter pro Schnucke man eigentlich beweiden kann?
Alte Faustregel, die ist sehr alt schon. Da gab es noch keine Zufütterung. Da hieß es, ein Mutterschaf mit Lamm braucht 10.000 Quadratmeter Heidefläche, um sich zu ernähren. Mhm. Das ist also ein Hektar. Also das ist also relativ viel, was ein Schaf braucht. Und wenn man jetzt sieht, wenn man da eine gute Wiese hat, da reichen dann vielleicht schon 100 Quadratmeter. Also es ist eben sehr viel, was die Heidschnucke pflegen muss.
Okay. Ein Hektar ist wirklich viel. Hm, ordentlich. Den Alltag als Schäfer oder als Schäferin, Dominik, ist ein bisschen, wenn man das von außen betrachtet, manchmal so zwischen Romantik und Realität. Viele stellen sich Schäferei sehr idyllisch vor, so Sonne, Heide, Ruhe. Was davon stimmt und was überrascht auch vielleicht Berufsneulinge? Du bist ja, sag ich mal, der Dienstjüngste hier, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Was hat dich bei deiner Ausbildung als Schäfer beispielsweise überrascht? Oder wusstest du vorher schon alles?
Also dadurch, dass ich schon vorher in die Schäferei ein bisschen reingeschnuppert hat, gab es jetzt nicht so die eine Arbeit, die mich überrascht hat, dass der Stall mal eingestreut werden muss oder dass auch mal die Mistplatte vorm Stall sauber gemacht werden muss. Das ist mir alles klar gewesen. Also eigentlich hat mich jetzt nichts wirklich überrascht, kann ich so wirklich sagen.
Und wie ist das dann mit der körperlichen Arbeit, wenn man das dann doch jeden Tag machen muss?
Also es war am Anfang natürlich schon eine Umstellung. Ich bin als 16-Jähriger in die Ausbildung gekommen, vorher ganz normaler Schüler gewesen und kann ja sagen, ich habe, als ich aus der Schulzeit kam, fast 100 Kilo gewogen. Mhm. Als ich dann in die Ausbildung gegangen bin, nach dem ersten Layer, habe ich noch sage und schreibe 70 Kilo gehabt. Oh. Das war schon erstmal alles eine Umstellung, natürlich auch keinen Führerschein gehabt, erstmal überall mit dem Fahrrad hingefahren. Mhm. Das spielte natürlich auch eine große Rolle, aber das hat sich dann schon bemerkbar gemacht, dass der körperliche Arbeitsanteil schon deutlich erhöht ist, wie einfach nur den ganzen Tag in der Schule am Tisch sitzen und dem komischen Typen da vorne zuhören, sage ich mal, ne? Das war schon ein bisschen was anderes.
Josephine, wie sieht ein ganz normaler Tag bei dir, bei euch aus? Dein Partner ist ja auch Schäfer. Wie muss man sich das so vorstellen? Wann steht ihr auf? Wie sind das mit den Hütezeiten? Wie wechselt ihr euch ab? So.
Ja, unser Tag startet eigentlich, dass wir zuerst mit unseren Hütehunden noch eine Morgenrunde drehen. Jeder mit sein. Genau, und dann ist eigentlich nach Frühstück und Co. dann die Arbeitsaufteilung, wer hüten geht. Oder meistens haben wir eigentlich einen festen Rhythmus, dass immer der eine und dann den nächsten Tag der andere hütet. Oder je nachdem, was halt so noch ansteht, genau, wechseln wir uns immer mal ab. Und genau, einer zieht mit der Herde los. Wir kontrollieren meistens morgens noch gemeinsam einmal die Herde, ob lahme Tiere rausgefangen werden müssen, die sich vielleicht den Vortag vertreten haben und dann besser den Tag in der Koppel am Hof verbringen können und sich da ein bisschen schonen können. Und der Rest der Herde zieht dann zum Hüten los. Wir sind so in der Regel mindestens 8 Stunden unterwegs am Tag zum Hüten mit der Herde. Im Sommer auch 9 oder je nach Witterung, ne, wenn's sehr heiß ist, man auch mal 10 Stunden unterwegs, wenn man Mittag eher eine Pause mit den Schafen einlegen muss. Mhm. Genau, und der andere Part, der am Hof ist, genau, versorgt da Krankentiere. Wir haben die Bockherde bei uns am Stall, das heißt, wir ziehen alle Bocklämmer groß für die Heidschnuckenauktion, die immer im Juli stattfindet, vom Heidschnuckenverband. Genau, da gibt's jede Menge zu tun, was so am Hof immer noch zu tun ist oder eben Organisationen und Bürosachen, Tierverkäufe, was auch immer da anfällt. Okay. Genau, und wenn man dann abends wieder zurückkommt mit den Schafen, dann warten meistens die anderen Hütehunde, die den Tag nicht im Einsatz waren. Dann gibt's auch nochmal eine große Hunderunde oder ja, was dann halt noch so anfällt mit Füttern. Und dann kommt man selber irgendwann dran und kocht Abendbrot oder ja, kümmert sich um sich selber.
Was mir auch in eurer Herde aufgefallen ist, da komme ich gerade drauf, weil du nochmal Herde sagst, dass da auch Ziegen mit dabei sind. Warum sind da zwischen den Heidschnucken auch Ziegen?
Genau, wir haben hier in allen Heidschnuckenherden Ziegen dazwischen, weil die besonders gut nochmal an die Gehölzer gehen. Also alle aufkeimenden Kiefern oder ja Gesträucher, Birken, Pappeln, was so in der Heide hochgeht oder auch eben Disteln und ich sag mal so, ja, Brombeerranken und sowas, da fressen die Ziegen deutlich besser und schälen auch besser die Rinde von den Bäumen oder schubbeln sich da mit den Hörnern dran, sodass sie, ich sag mal, tendenziell besser oder schneller eingehen oder eben kaputt gehen, sag ich mal. Mhm. Genau, Heidschnucken fressen zwar auch an Blättern und Nadeln von den Kiefern, aber eben nicht so vehement, wie es die Ziegen machen. Mhm. Und deswegen haben wir in allen Herden mit Ziegen drin, weil dann eben der Verbiss einfach von so strukturreichem Futter noch mal ein Stück besser ist. Mhm.
Jetzt sehe ich das natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, mal mit der Kamera. Ich mache auch viel Fotos in der Heide und Videos. Sehe ich auch öfter mal Leute, die dann zu euch an die Herde rantreten, wenn ihr beispielsweise auf den Wegen seid. Und ich habe manchmal das Gefühl, euch ist das ganz recht, wenn die da sind und fotografieren. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, nicht so. Täuscht das oder wie ist da dein Empfinden?
Genau, also in der Hauptblütezeit wird man natürlich von Touristen umringt und das ist total verständlich, dass alle ihre Fragen loswerden wollen und wir stehen auch immer mit Tat und Rat, wenn wir am Weg stehen, zur Seite und beantworten super gerne die neugierigen Fragen, wollen ja auch, dass die Leute sich dafür interessieren und da offen sind und genau, danach fragen. Wir kriegen zum Teil aber auch mit, dass so ein bisschen der Respekt gegenüber Schäfer und Herde abnimmt. Also ja, wir haben immer jünger werdende Generationen, die in der Heide wandern. Das freut uns auch sehr, dass es eben nicht nur ältere Menschen sind, die Heide besuchen, sondern dass sehr generativ durchmischt ist. Mhm. Mit den jüngeren Generationen nimmt halt auch das Fotografieren und Filme machen und Videos machen an der Herde zu. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man häufig auch Leute hat, die dann eben den Respekt der Herde gegenüber verlieren und für das perfekte Foto und für sein Anliegen aufdringlicher werden oder auch ungefragt in die Schafe reinlaufen, um dann eben das perfekte Bild zwischen den Schafen machen zu können. Und das sind so die Momente, wo man als Schäfer mal ein bisschen krantig wird oder auch ein bisschen ärgerlich. Also oder auch, ja, wenn man direkt am Weg steht und die Leute Fotos machen können, muss trotzdem noch auf die Schafe oder in die Schafe reingelaufen werden. Das stört die Tiere beim Fressen. Im Sommer ist es vielleicht auch heiß, die haben sich gerade ein Schattenplätzchen gesucht und dann kommen die Leute direkt drauf zu und scheuchen sie aus dem Schatten hoch, weil die Tiere natürlich scheu sind. Die möchten nicht unbedingt bei den Menschen mit sein, die kennen sie ja gar nicht. Mhm. Genau. Und das nimmt doch ein bisschen Überhand in den letzten Jahren. Und das sind so die Momente, die auch mal ein bisschen für Ärgernis sorgen oder wo man als Schäfer auch mal ein bisschen dann ja was sagen muss und vielleicht auch, wenn man das schon 10-mal davor hatte, vielleicht auch nicht mehr der freundlichste Ton dann in dem Moment mitschwingt. Aber sonst, genau, wenn man am Weg ist, sind wir immer mit Rat und Tat bei der Sache, dann kann man uns auch gerne ansprechen, aber vielleicht auch so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, dass man vielleicht selber nach Stunden der Arbeit gerade mal am Mittagessen oder Pausenbrot essen und will vielleicht nicht die Kamera vor der Nase haben. Das hatte ich tatsächlich auch schon.
Okay, also du appellierst so ein bisschen an das Feeling für korrekte Atmosphäre. dass man, wenn man euch sieht, vielleicht das macht, wie man das normal zwischenmenschlich macht. Man sagt mal erstmal Hallo, wenn man euch da hat und fragt, darf ich kommen oder so? Oder geht genau. Das jetzt gerade?
Ja, und auch einfach dieses ruhige Beobachten. Also mir fehlt das so immer mehr, dass die Leute einfach an der Herde stehen und das genießen und mal innehalten und sich dieses Bild anschauen. Also ich treffe auch häufig Leute, die dann fangen Schafgeräusche am Weg zu machen, um die Tiere zu locken oder nach dem Hütehund pfeifen. Und dann denke ich mir so, nein. Also zum einen, genau, irritiert das eben auch die Hunde. Wir haben auch Hunde, die auf Pfeifkommando ausgebildet sind, die gucken dann und laufen auf einmal los. Und ich denke mir, nein, die Schafe stehen hier. Es soll jetzt kein Schaf rangeholt werden. Also es ist den Leuten zum Teil gar nicht bewusst. Es ist auch nicht schlimm, aber ein bisschen Gespür dafür entwickeln, was angebracht ist oder ob man vielleicht mal wieder der stille Beobachter ist. Das würde mich in Zukunft sehr freuen. Aber genau, wir haben durchweg auch positive Begegnungen mit Touristen. Mhm. Soll jetzt hier nicht zu negativ rüberkommen.
Ja, okay. Alles klar. Okay. Also an alle, die das gehört haben, einmal zur Info sozusagen, wenn ihr eine Schäferin seht. Aber ich glaube, dass das für die meisten, die bei uns in der Heide Urlaub machen, ist das schon Grundvoraussetzung, dass man auch auf die Natur achtet und dass man natürlich auch mit den Schäferinnen und Schäferen.
Vielleicht hier einmal mit aufzuschnappen, einfach mal ein bisschen darüber nachdenken, dass das jetzt nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man da steht und die Fragen beantwortet. Man wird immer so als selbstverständlich dargestellt, als ob man jetzt quasi im öffentlichen Dienst arbeiten würde und nur für diese Touristen da ist. Also die Touristen denken dann teilweise echt, du bist jetzt die Hauptattraktion nur für die Touristen, für die Urlauber und bist quasi die Auskunft. Ne? Mhm. Im Endeffekt mache ich da genauso meine Arbeit wie ein Straßenbauer, der da gerade einen Prohafer Straße verlegt, ne? Der wird halt nicht fotografiert und damit Fragen durchlöchert. Man versteht natürlich, dass die Heizstücken das Highlight sind, aber es wäre halt schön, wenn man immer noch als, sag mal, normaler Mensch angesehen wird und nicht als Haupttouristenattraktion und Selbstverständlichkeit.
Ja, Dominik, ansonsten musst du mal Autogrammkarten drucken. Dann musst du vielleicht ein bisschen Entourage noch mit dabei haben. Wäre das vielleicht eine Idee?
Kann man mal drüber nachdenken. Postkarten und alles. War ja schon mal alles mal im Umlauf, ne?
Karl, wie hat sich nach deinem Empfinden das Berufsbild des Schäfers und der Schäferin denn verändert? So über die Jahre, die du kannst.
Im Prinzip sehr wenig. Wir machen eigentlich dieselbe Arbeit wie vor 150 Jahren, wie vor 70 Jahren. Ich kann mich auch an die Schäfer meines Vaters noch erinnern. Es unterscheidet sich eigentlich von dem tagtäglichen sehr wenig. Jetzt ist natürlich, die Mobilfone sind dazugekommen, die Fahrzeuge sehen anders aus, also aber die Arbeit an den Schafen ist gleich geblieben, das Füttern ist gleich geblieben, das Wissen um die Schafe, um Krankheiten hat zugenommen, das gab es früher so nicht, aber insgesamt ist das noch ein sehr traditioneller Beruf, der auch noch vieles von dem Alten noch weiter bewahrt hat.
Mhm. Und meinst du, das geht auch so weiter oder wird sich euer Berufsbild verändern in Zukunft?
Es wird sich garantiert verändern. Also ich sage nur mal Stichwort Drohne. Ich sage mal Drohnenhund. Also das sind alles Sachen, die geistern jetzt schon rum. Aber anders, sind auch Sachen, mit denen man bestimmt arbeiten kann, aber die natürlich, ich sage mal, in dem Kontext Tourismus nicht zu suchen haben, weil deswegen kommen die Leute eben nicht, dass du das möglichst technisiert ablaufen lässt und auch von das wird die KI in Zukunft wird auch Schafe hüten können, das wird kein Problem sein.
Die KI. Aber die wird das können? Als Drohne gesteuert die Herde oder? Ach nee, da seid ihr mir lieber, ehrlich gesagt.
Ich finde das auch besser, aber
okay. Wir kommen mal so ein bisschen zu dem Thema Kulinarik und Wertschätzung. Heidschnucke als Teil der Heidekultur. So habe ich das mal überschrieben. Die Heidschnucke ist ja nicht nur Landschaftspflegerin, sondern auch Teil der regionalen Esskultur. Warum gehört die Schnucke für dich, Dominik, zu Lüneburger Heide einfach dazu, auch kulinarisch?
Jetzt auf den Teller oder wie jetzt gemeint?
Ja, zum Beispiel.
Es ist natürlich so ein klassisches Highlight, wenn man in die Lüneburger Heide kommt, mal einen Heidschnuckenbraten zu probieren. Es ist eine ganz andere Fleischspezialität, wie jetzt zum Beispiel ein Rind. Es schmeckt ganz anders. Es ist auch von der Konsistenz kann man auch sagen, ist es schon anders. Also es ist einfach nochmal was Individuelles. Und es ist natürlich hier in der Gegend die regionale Delikatesse, die sich halt hier eben gut vermarkten lässt.
Mhm. Viele Besucher kennen das Fleisch, oder Josephine?
Alles gut, ich denke vor allen Dingen auch in dem Aspekt, dass Schafhaltung im Allgemeinen, ich sag mal, die artgerechteste Haltung überhaupt ist mit der Hütehaltung und so weiter. Also, dass es auch einen besonderen Bezug auf die Fleischqualität eben hat. Also, das ist das, ich sag mal, das artgerechteste, was man auf dem Teller haben kann, wenn man nicht nur Heidschnucke, sondern generell Schaffleisch isst, aber hier eben auch für die Region die Heidschnucke, die besonders wildbrettartig vom Geschmack ist.
Also diese Tierwohlaufkleber, die man immer auf den Fleischpackungen im Supermarkt sieht, da seid ihr gar nicht mit dabei. Das ist eine ganz andere
Kategorie. Wären wir 1+ mit Sternchen.
1+ mit Sternchen. Ich würde sogar sagen Doppel-Plus mit 3 Sternchen. Denn insbesondere, warum es so lecker ist, ist eben, weil die Tiere diese viele Bewegung haben. Pro Tag laufen wir 10 bis 12 Kilometer mit den den Heidschnucken rum. Das Futterangebot ist super extensiv. Heidekraut, Birken, Schösslinge. Wir haben gar keine Angst vor Mercosur, da wird kein künstliches Eiweiß gefüttert und von daher ist das ein mit einer Preiselbeere, die da heil gefunden wurde, ist das ein super Essen. Ich kann das nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn Besucherinnen hier in der Heide sind.
Okay. Dominik, lebt ihr denn auch von dem Fleischverkauf, beziehungsweise ist das auch wichtig für die Herdenerneuerung vielleicht auch?
Also da bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich halt Angestellter bin und jetzt nicht so die Zahlen im Blick habe, aber was ich so sagen kann, wir jetzt speziell sind nicht abhängig vom Fleischverkauf. Es ist natürlich ein ganz gutes Nebeneinkommen, es ist natürlich ein kleines Standbein, sage ich mal, aber ich sag mal, die Haupteinkommen kommen meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach, einfach von den Fördergeldern. Dafür, dass wir mit den Schafen halt eben über die Heide latschen, gibt es eine gewisse Summe an Fördergeldern und die Tierverkäufe, es ist dann so ein ganz nettes Nebeneinkommen. Aber ich glaube, da fragt man besser einen Selbstständigen, der kann da, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, das geht mir ein bisschen anders. Ich bin natürlich darauf angewiesen, das auch zu vermarkten und auch gut zu vermarkten. Das bin ich meinen Tieren auch schuldig. Mhm. Die wollen gut gehalten werden und ich, dadurch, dass ich weiß, wie gut die gehalten werden, weiß ich auch, was ich für einen Preis dafür erzählen möchte. Es ist nämlich eine Delikatesse. Und das ist oftmals in den Lokalen nicht das billigste Gericht. Es ist, die Heidschnucke war mal nach dem Zweiten Weltkrieg das billigste Essen, weil es ein arme Leute-Essen war, weil es eben so viele Heidschnucken auch gab. Die Heidschnucken haben aber stark abgenommen. Es ist eine rare Delikatesse. Und aber wir sagen auch, erhalten durch Aufessen. Also wir können nur neue Lämmer wieder auf die Welt kommen lassen, wenn wir auch etwas davon verkaufen. Mhm. Und deswegen ist mein Credo, die Besucherinnen sollen auf jeden Fall Heidschnucke probieren. Es gibt mit Veganen und Vegetariern gibt es eine ganze Menge Leute, aber die können natürlich dann auch etwas anderes essen, Buchweizentorte oder ein anderes Gericht mit Pfannkuchen. Aber die Heidschnucke brauchen wir eben, um die Heide zu erhalten. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, auch darauf hinzuweisen, wie lecker diese Heidschnucke ist.
Und eben auch, um die Rasse zu erhalten. Das kann man nicht mit alten Tieren, sondern genau, wie du schon sagtest, es braucht eine Erneuerung auch in der Herde. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, auch Tiere zu verkaufen, was wir ja auch gerne tun. Genau, unter anderem als Delikatesse.
Josephine, was macht denn das Fleisch so besonders im Geschmack? Also ich gehe davon aus, dass du auch schon Heidschnucke gegessen hast.
Auf jeden Fall, genau, sehr gerne. Ich esse auch super gerne Braten und Gulasch und so in die Richtung. Ja, also das ist hat einen ganz eigenen, ja, wildähnlichen Geschmack durch die Kräuter, die Schafe draußen mitfinden und eben das Heidekraut und die viele Bewegung, ist es ja ähnlich wie wild. Also ganz lecker, nicht sehr schaftypisch, wenn man irgendwie das Salzwiesenlamm von Föhr oder von der Küste probiert. Das hat einen ganz anderen Geschmack, auch einen scharfigeren Geschmack als die Heidschnucke.
Vielleicht noch als kleines Bonbon, die Heidschnucken essen auch besonders gerne Pilze. Dieses Jahr waren die bei mir in der Südheide waren die enttäuscht, weil es kaum Pilze gab. Die Heidschnucken, die älteren Heidschnucken kennen natürlich die ganzen Pilzecken. Da wurde dann immer hingelaufen, wo sind sie denn? Aber Pilz hat mir dies ja wenig, aber deswegen kann man sich vorstellen, wie lecker das Fleisch ist, weil das saisonal auch ganz unterschiedlich sich die Heidschnucke ernährt. Und ja, die nimmt von allem das Beste, sie schnökert.
Wie würdest du denn empfehlen, wenn jemand noch keine Heidschnucke gegessen hat, wie soll er die genießen?
Auf jeden Fall, was Josephine schon angesprochen hat, als Gulasch, als geschmortes Gericht auf jeden Fall als erstes Mal. Man kann da auch eine leckere Bratwurst von machen, Heidschnuckenknipp. Ist besonders gesucht. Aber das Klassische ist eigentlich der Keulenbraten aus der Keule mit einer Heidekartoffel, mit grüner Bohne, mit Preiselbeerbirne. Das ist eigentlich das klassische Gericht hier in der Heide.
Na auf, ich kriege jetzt auch schon mal hier. Was ist denn eigentlich mit der Wolle, Josephine? Also wir haben natürlich einmal das Fleisch, wir haben aber auch die Wolle. Ist die super weich und flauschig oder wie sieht's damit aus? Wie wird die verwertet bei den Schafen? Weil die werden ja auch geschoren, wie ganz normale Schafe.
Genau, sie müssen einmal im Jahr mindestens geschoren werden. Das steht außer Frage, weil sie nicht dazu in der Lage sind, die Wolle selber zu verlieren. Und irgendwann wird die filzig und fängt an zu jucken. Also das ist unabdingbar, dass Schafe einmal im Jahr geschoren werden müssen, um eben ja für die Tierhygiene und auch für das Wohlbefinden da zu sein und damit die Schafe im Sommer auch nicht überhitzen, wenn sie den dicken Wollpulli vom Winter noch drauf haben. Ja, und mit der Wollvermarktung stehen wir ein bisschen schlecht da, weil wir haben natürlich eine robuste Schafrasse, die sehr gut im Winter eben mit der Witterung auch draußen lange zurechtkommt, dadurch, dass sie langes Deckhaar hat, wo der Regen super dran abperlt. Und wir haben einen super witterungsgeschütztes Schaf, aber der ist deswegen auch eine robuste Wolle, die sich nicht so schnell mit Wasser vollsaugt, sehr haarig ist, klar auch weiches Deckhaar hat, weiche Unterwolle hat, aber eben dieses raue Deckhaar macht die Vermarktung ein bisschen schwierig, weil ja, keiner will eine kratzige Wolle verarbeiten und auch die Farbe von den grauen gehörnten Halsschnucken trägt eben graue, schwarze Haare und die kann man auch in der Industrie schlecht überfärben oder da ist in Maschinen, ich sag mal, der Störfaktor, wenn da schwarze Härchen irgendwie in der Verarbeitung hängen bleiben. Und deswegen haben wir im Betrieb ja jedes Jahr um die 4 Tonnen Wolle nach unserer Haupttour über, mit der wir aktuell vermarktungstechnisch nicht so richtig was anfangen können. Die lagern wir seit mehreren Jahren ein. Wir haben eine riesen Halle, die sich immer weiter füllt und wo wir immer mehr Probleme mit Platz bekommen. Aber wir haben noch nicht die Lösung gefunden, die gut vermarkten zu können. Wir versuchen was in Richtung Düngepellets Herstellung, wo wir vielleicht auch im eigenen Betrieb ein Kreislaufsystem entwickeln können, weil wir ja Biobetrieb sind, wo wir das vielleicht wieder auf die Felder bringen können. Aber genau, die Sache macht sich schwierig. Es ist auch schwierig, ja, daraus ein Garn herzustellen. Man hat so verschiedene Prozesse. Die Wolle wird eingestuft als Abfallprodukt, als tierisches Abfallprodukt, wo man viele Genehmigungen braucht, um es überhaupt weiterverarbeiten zu können, weil es eigentlich als Schlachtabfallprodukt gewertet wird. Und ja, das macht es bürokratisch schwierig, aber eben auch von der Abnahme, weil die Menschen hier ja viel weichere Wolle tragen wollen an Textilien, als Halsschnuckenwolle hergibt.
Okay, aber vielleicht die Regenjacken oder so. Also wenn du sagst, die sind super robust und halten das Wetter gut aus, dann perlt der Regen gut.
Lodenmäntel vielleicht. Da könnte man noch mal drüber nachdenken. Aber ich denke, der Prozess ist halt so kleinteilig und aufwendig. Also genau, irgendwas muss passieren, weil es ist schade, dass so ein wunderschönes Naturprodukt verkommt, sag ich mal, oder keine Verwendung mehr findet. Ja, es wird ja heutzutage auch Schafwolle als Dämmmaterial verwendet oder auch ja, in unterschiedlichen Sachen, Bettdecken und so weiter. Also da gibt es auch Möglichkeiten oder in Poliermaschinen und so weiter, weil Wolle einen hohen Grad bei Erhitzung hat, dass es nicht entflammbar ist. Also es hat sehr, sehr super viele Eigenschaften, aber die weiß man heutzutage leider nicht mehr wertzuschätzen, wenn man so viel Kunstfaser kennt und ja, und es eben aber auch viele andere Schafe in Deutschland gibt, die viel weichere Wolle haben als unsere Heidschnucken.
Okay. Ich wollte jetzt mal auf den Beruf nochmal gehen, Dominik. Wenn hier jemand zuhört und denkt, oh, Schäferei, klingt eigentlich ganz spannend. Was sollte man über den Beruf unbedingt wissen, wenn man sich dafür entscheidet? Also sollte man Langschläfer, sollte man besser nicht sein. Also wenn man Bock hat, bis 10 im Bett zu liegen, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Beruf, nehme ich an, oder?
Es geht eigentlich tatsächlich. Also da gibt es andere Berufe, da muss man schon deutlich früher aufstehen. Mhm. Also die Schäferei zieht sich tatsächlich meistens eher hinten raus. Also man sagt immer so, die Schafe fressen abends am besten. Also wenn jetzt einer morgens um 7 mit den Schafen losgehen möchte und dann macht um 15 Uhr Feierabend. Es gibt natürlich Ausnahmen, die bestätigen die Regel. Aber ich würde sagen, einer, der mittags um 12 losgeht, bis abends um 21 Uhr hütet, wird auf lange Sicht gesehen mehr Erfolg haben. Also Frühaufsteher muss man jetzt nicht unbedingt sein in dem Beruf. Was zum Beispiel ganz vom Vorteil ist, wenn man zum Beispiel sehr naturverbunden ist, man ist gerne draußen, man hat auch kein Problem damit, mal ein bisschen nass und dreckig zu werden. Das spielt auch mal eine wichtige Rolle. Wie gesagt, naturverbunden, die Arbeit mit den Tieren muss man lieben. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ausprobieren, gucken, ob einem das liegt. Körperliche Arbeit spielt natürlich auch mal eine Rolle. Also es ist tatsächlich sehr vielfältig. Mein alter Lehrmeister hat gesagt, es gibt so, also in dem Beruf des Schäfers kann man so ganz Pi mal Daumen bestimmt 100 kleine Berufe mit integrieren, die irgendwie eine Rolle spielen. In der Lammzeit zum Beispiel ist man auch irgendwie eine halbe Hebamme, gleichzeitig aber auch irgendwie ein Tischler, weil irgendwas kaputt gegangen ist, da muss man was zurechtsägen, was zurechtnageln. Also es sind doch viele kleine Berufe, die sich in dem Beruf wiederfinden. Mhm.
Josephine, es gibt wahrscheinlich mehr Schäfer als Schäferinnen. Hättest du da jetzt als Schäferin noch was zu ergänzen?
Ich habe eine ganz lustige Geschichte von meiner Zeit, wo ich mich über den Beruf informiert habe. Genau, ich habe damals auch bei einer Ausbildungsberatungsstelle angefragt und mich über den Job informieren wollen von Amtsseite aus. Und da hat damals die Dame für die landwirtschaftlichen Berufe mich angeguckt und hat gesagt, sie sind viel zu schmächtig, das wird nichts mit der Schäferausbildung, da werden sie gar nicht genommen und so, sie sollten sich umorientieren und was anderes schauen. Ja, und ich habe trotzdem ein Praktikum gemacht. Also was ich auch allen jungen Leuten mitgeben würde, ist, macht Praktikas auch in vielen verschiedenen Betrieben, weil kein Schäfereibetrieb ist gleich wie der andere. Also es gibt so viele unterschiedliche Betriebe von der Region her, die anders aufgestellt sind und dem, was sie tun, ob sie jetzt hüten oder die Schafe eher Netzen haben auf Flächen in der Standhaltung. Genau, deswegen sind Praktikas unbedingt wichtig, um sich über die vielfältigen Aufgaben zu informieren und ja, und eben auch über die Arbeiten, die so anfallen. Also ich hätte sie, glaube ich, nach den 10 Jahren gern nochmal getroffen, ihr gesagt, wenn man dafür brennt und die Leidenschaft eben hat für die Tiere und für die Arbeiten und ein Mensch ist, der nicht so auf die Uhr guckt, wann er Feierabend hat oder eben auch, was man nicht romantisieren darf, eben bei Kälte draußen ist, jetzt zur Winterzeit, wir sind trotzdem noch den ganzen Dezember oder auch bis in den Januar am Hüten und eben auch weiterhin nach wie vor 7-8 Stunden trotz Zufütterung. Also wenn einem nach 5 Stunden kalt ist, dann steht man halt trotzdem noch weiter draußen bei den Schafen oder ist egal, ob man einen Eishagel ins Gesicht bekommt. So, das gibt schon unangenehme Tage, wo ich auch mal denke, okay, ich hätte gern einen anderen Job mal vielleicht drüber nachgedacht zu wählen, aber letztendlich muss man da einfach so ein bisschen für die Versorgung der Tiere brennen und da so einen Gedanken haben, auch für den Naturschutz eben, für den Naturschutzgedanken da dahinter stehenden. Ja, kann das eine gute Sache werden.
Nur wenn man solche Tage mitnimmt, kann man sich auch wieder freuen, wenn der Frühling kommt. Die Sonne scheint, die Birken, das erste Grüne, die Heideblüte, das sind für uns auch, glaube ich, immer noch ganz herausragende Momente, die wir dann aber auch ganz in Ruhe genießen können. Dann.
Karl, was braucht man denn als Schäfer, um glücklich zu sein?
Also erstmal gutes Futter, gesunde Schafe, tolle Hunde. Das sind eigentlich die Voraussetzungen, das genügt schon, um ein zufriedener Schäfer zu sein.
Gibt es denn, ich weiß jetzt nicht, wer das beantworten kann, vielleicht guckt ihr euch gleich mal an, gibt es Wege, den Beruf mal auszuprobieren, bevor man sich festlegt?
Ich glaube, Josephine hat das schon gesagt, ein Praktikum machen. Die Betriebe anfragen, sagen, ich habe Lust, ich habe Interesse dran, dann in meisten Fällen, wenn das betrieblich passt, wird das auch gemacht. Ich schicke immer gerne Leute zum V&P, weil dort auch so viele Schäfereien im Prinzip 6 Schäfereien sind. Wenn das eine Schäferei macht, leisten soll, das geht dann immer schlecht, weil es dann keinen Austausch gibt und man auch betrieblich dann eben für 3-4 Wochen jemand hat, um den man sich auch kümmert. Was ich zum Beispiel in meinem Betrieb nicht machen kann.
Kann sich auch informieren über die Landwirtschaftskammer. Da gibt es auch Rubriken, wo man eben schauen kann, welche Ausbildungsbetriebe wo sind. Macht manchmal auch schon Sinn, dann auf den Betrieben ein Praktikum zu machen, wo man sich bewerben will, um da eben reinzuschnuppern und sonst eben einfach Schäfereien auskundschaften und da anfragen und genau mal in die Arbeit reinschnuppern, wenn es geht.
Und meinst du, wenn ich jetzt Lust hätte, Schäfer zu werden, so als alter Bürohase, würdest du da Chancen sehen? So als Quereinsteiger?
Ja doch, also wir haben auch immer mal wieder Quereinsteiger, die entweder den Beruf auch nochmal in der zweiten Ausbildung oder dritten Ausbildung erlernen wollen und da reinkommen. Also wenn das Interesse da ist und ich sag mal das Durchhaltevermögen und alles und der Bezug zu den Tieren und der Umgang mit den Tieren stimmt, dann gibt es da keine Schwierigkeiten, auch noch in einem höheren Alter oder ja einzusteigen. Ja,
okay, also. Bei Josephines Lammzeit, du könntest also übermorgen gleich vorbeikommen.
mal mithelfen, weißt du. Ja, okay.
Auch allgemein, wenn man mal so guckt, wo die ganzen Auszubildenden herkommen. Ich meine, Josephine kommt aus Dresden, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten eine Auszubildende, die kam ursprünglich aus Berlin. So, dein Partner Clemens kommt aus Hannover. Also das sind auch alles Menschen, die kommen aus den Großstädten, die wollen da raus und wollen wirklich aufs Dorf leben, in die Natur und wollen halt einen Naturberuf ausüben. Es kommt ganz, oder was ist das, ganz selten. Es ist, würde ich sagen, die Seltenheit, dass wirklich einer jetzt vom kleinen Dorf kommt und sagt, er will Schäfer werden. Das sind meistens echt Leute aus Großstädten, die einfach rauskommen wollen.
Geht das gut? Weil man hat ja manchmal den Hang so, wenn vom einen Extrem ins andere zu gehen, ist also klar, Schäfer ist nicht immer, wie ihr gesagt habt, oder Schäferin zu sein, nicht immer eher Entspannung und ich bin nur mit meinen Tieren unterwegs. Und das ist ja die, wie du gesagt hast, ja eher die schönere Zeit. Ihr habt ja aber auch ganz andere Dinge noch zu tun. Aber meinst du, dass das so von den Extremen passt?
Also mir fällt jetzt kein Argument ein, warum es nicht passen sollte. Also ich sage jetzt einfach mal, jemand, der vom Dorf kommt, kann dann genauso qualifiziert sein wie einer, der in der Großstadt wohnt. Er kann ja genau so die Tierliebe haben, genauso die Naturverbundenheit haben, wie jetzt einer, der auf dem Bauernhof groß geworden ist.
Was wir häufig haben, ist aber auch, dass manchmal die Vorstellung eben auch vom Beruf, wenn man anfängt, noch ein anderer ist. Man ist noch motivierter und euphorischer an allem, ne? Und wenn dann so ein bisschen die Realität und der Alltag ankommt und die Gewohnheit, dann merkt man schon, dass nicht jeder Lehrling, der bei uns die Ausbildung anfängt, auch abschließt oder dabei bleibt oder eben die Lehre beendet, aber dann sagt, boah, das ist mein ganzes Leben, möchte ich aber kein Schäfer sein. Okay. Ja, also das ist schon, genau, entweder man hat es drin und brennt dafür zu 100%, ne? Und kommt eben auch mit den Zeiten zurecht und alles und da ja, es geht, man merkt es dann und da muss man aber auch ehrlich zu sich sein. Also den Job kann man nicht machen, wenn man da nur halbherzig dabei ist.
Mhm. Vollherzig seid ihr dabei, wenn es jedes Jahr die Bockauktion in Müden gibt. Ist eine relativ große Veranstaltung, glaube ich, auch für euch. Karl, was passiert da?
Ja, das ist die weltweit größte Heidschnucken. Schau, weil es auch die einzige ist. Alljährlich am zweiten Donnerstag im Juli treffen wir uns dort. Hier etwa sind etwa 40 Jährlingsböcke, die sind dann anderthalb Jahre alt. Das, die repräsentieren die Spitze der Zucht hier im gesamten niedersächsischen Raum. Die werden dort gekürt, das heißt, man überprüft die Zuchtziele. Dann werden die prämiert. Wir suchen Mr. Müden, den schönsten Bock der Heide.
So ein Kalender von hinterher, oder?
Der wird unter der Hand natürlich gehandelt. Ich war gerade bei einer Herde, Gerd Jahnkes Herde in Heimke, der hatte drei Mr. Müden auf der Weide zusammenstehen. Das ist auch ein Bild, was man sonst nicht so aufkriegt. Die sind natürlich sehr begehrt, die sind auch sehr teuer. Die werden dann auch versteigert. Wir alle Herden, die hier in der Heide sind, versorgen sich dort mit neuem Blut, mit frischem Blut. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr vom V&P einen Bock gekauft. Das war auch der teuerste Bock der Schau. Mhm. Aber der hat mir besonders gut gefallen. Der repräsentiert für mich genau das, wie ich meine Herde in Zukunft sehe. Ich habe meinen Damen zu Hause davon vorgeschwärmt und als ich den dann ausgepackt habe, waren die auch begeistert. Und das macht dann immer Spaß, ne? Also diese Schau erstens mitzunehmen. Letztes Jahr hatte ich keine Böcke dabei, aber ich werde in den nächsten Jahren wieder dort auftreiben. Das ist immer für die Heidschnuckenhalter der Tag des Jahres, ne, wo man für das, neben der Lammzeit, wo man am meisten für arbeitet, gerade wenn Josephine und Clemens für den V&P die Tiere alle großziehen und das kulminiert sich dann, die 200 Böcke kulminieren sich dann auf 10 Böcke runter. Das sind dann wirklich die beste, die Creme de la Creme eurer Herde vom Tützberg, ne? Und dann gibt's diesen Vergleich zwischen den anderen Herden. Das sind ja gehütete Heidschnucken, dann haben wir aber auch Grasschnucken, die überwiegend auf Gras stehen und mit Kraftfutter gefüttert werden. Die können natürlich größer werden. Das ist dann immer so ein bisschen kleiner Kampf. Wer gewinnt, wer hat den besten Bock? Und das ist auch Konkurrenz, aber eine partnerschaftliche Konkurrenz. Wir können alle zugestehen. Und dieses Jahr war es, glaube ich, so, dass ein richtig schöner Bock gewonnen hat, aber der von Josephine und Clemens, die hatten, glaube ich, zwei zweite 1B-Preise. Den einen davon habe ich zum Glück kaufen können. Und der passt hervorragend zu meiner Herde. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich so einen tollen Bock ergattern kann.
Und ein bisschen hast du es schon angedeutet, nach welchen Kriterien wird dann Mr. Müden ausgewählt?
Ja, erstmal wird gekürt. Das heißt, eine Körung, dass die Zuchtziele werden überprüft. Das ist verschiedene, die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen.
Aber sagen wir eins.
Es gibt zum Beispiel glatter, unbewollter Kopf, glatte, unbewollte Beine. Der Widerrist sollte möglichst schwarz sein. Ein Drittel vom Rücken sollte dunkel sein. Das Vlies soll grau sein. Das kann hellgrau, dunkelgrau sein. Und das Tier soll edel sein. Das soll nicht so scharfig aussehen. Nicht so wie ein großer Merino, die sich kaum bewegen. Unsere Tiere hopsen durch den Ring und die müssen wir aufpassen, dass sie nicht rüberspringen. Das sind alerte, selbstbewusste Tiere. Aus diesen Einserböcken hatten wir 98% Einserböcke. Das Jahr davor hatten wir 100% Einserböcke. Aus diesen Böcken wird über verschiedene Altersgruppen, 5 Altersgruppen hatten wir, da wird jeweils der Klassensieger heraus. Da gibt es eine Prämierungskommission, die guckt sich die Böcke im Einzelnen an. Und diese 5 Klassensieger treten dann nochmal gegeneinander an, um Mr. Müden zu küren. Und dieses Jahr war das ein sehr guter Bock von Herrn Fischer aus Jeversen, der auch zu Recht gewonnen hat.
Ja, Dann nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann, Karl, natürlich in gebotener Kürze, das Thema könnte man natürlich auch ausweiten.
Ja, ich versuche das.
Wie ist denn die Schäferei in der Lüneburger Heide so generell organisiert?
Ja, wir haben zwei verschiedene Modelle. Wir haben hier in der Nordheide ein Modell mit dem VNP, Verein Naturschutzpark. Das ist inzwischen eine große Stiftung geworden. Wir haben, glaube ich, über 5.500 Hektar Land und Heideflächen. Auf diesem Grundgerüst sind sechs Schäfereien angesiedelt, die die Heidebewirtschaftung hier übernehmen. Daneben gibt es in den anderen Heidegebieten selbstständige Schäfer, die nicht angestellt sind, sondern die das als selbstständiger Beruf ergreifen und die auch als Alleinunternehmer für ihr rechtliches Handeln unterwegs sind.
So, jetzt reden wir schon sehr lange. Ich könnte mit euch noch Stunden reden. Ich glaube, wir müssen das irgendwann nochmal fortsetzen. Ich würde so eine kleine Abschlussrunde noch machen. Dominik, wenn du einem Heidebesucher oder einer Besucherin einen Tipp mitgeben dürftest, wie erlebt man die Heide besonders respektvoll und intensiv?
Naja, also wenn man jetzt unterwegs ist auf einem ganz normalen Spaziergang, dann natürlich in erster Linie sich an Regeln halten. Die Hunde sollten möglichst angeleint sein, die Wanderwege sollten nicht verlassen werden. Und ansonsten, wenn man sich auf einen Kaffee in der Milchhalle in Wirsede trifft, ist das, denke ich mal, nichts Verkehrtes. Ein kleiner Spaziergang und im Turkengrund ist, denke ich mal, auch nichts Verkehrtes. Oder vielleicht auch, wer ein bisschen höher hinaus will, in Anführungsstrichen, einen Spaziergang zum Wirseder Berg, ist, denke ich mal, auch nichts Verkehrtes.
Ja, aber nur mit Pressluftatmen, ne? Josephine, was wünschst du dir, dass mehr Menschen über Schäferei wissen oder verstehen sollten?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Danke.
Ich darf das vielleicht mal ganz kurz unterstützen.
Aber
stell die Frage nochmal an Karl, dann können wir das hier schneiden.
Dann macht ihr das im Team.
Weil wenn wir, also das wird euch nicht anders gehen, aber wenn ich draußen Leute treffe, dann sagen ungefähr 75% sagen, bei mir, mein Onkel war früher auch Schäfer oder mein Großvater war Schäfer. Mhm. Und also es gibt einen ganz innigen Bezug dazu, weil das auch gerade, weil viele Ältere das auch erlebt haben. Es gab früher in jedem Dorf mindestens einen Schäfer. Es gab in jedem Dorf Schafe. Mhm. Und die wurden gehütet. Und das war ein Beruf, ein ganz normaler, ehrenvoller Beruf. Und alle hatten Verbindung dazu. Und das merkt man dann bei den Älteren, guck, das, so hängt das zusammen. Und dann wird rausgekramt, wo das war, da wird sich erinnert, wie viele Tiere der hatte. Und das finde ich eine spannende Sache. Das wissen immer noch ganz viele, ne? Also was das, womit das zusammenhängt und was das auch bedeutet hat.
Vielleicht auch genau den Wandel der Zeit, ne? Also wir haben früher ein ganz anderes System gehabt über Schafhaltung als heute. Und wir haben mit 2026, wir haben das Jahr der Hirten von der UNO ausgerufen oder eben auch das Jahr der Heidschnucken. Und den Fokus wieder darauf zu setzen, auf diesen alten Beruf, der so wertvoll ist für die Naturerhaltung, für den Naturschutzerhaltung, und eben auch als traditionellen Beruf zu erhalten. Das ist, ich glaube, das sollte sich jeder ein bisschen auch bewusst werden, wenn er hier unterwegs ist oder das vielleicht mal in Gedanken durchspielen. Und ich habe auch Leute, die schon auf mich zugekommen sind und sich dafür bedankt haben, dass ich da stehe in der Heide. Und dann denke ich so, ach ja, das bewegt mich total, das höre ich so selten. Dann denke ich selber erstmal drüber nach, was für einen selber so alltäglich geworden ist. Aber ja, der Wandel der Zeit ist, zum einen werden Schäfereien verdrängt oder hören immer mehr auf. Und das sollte man eben erhalten oder wie auch dieses Jahr hier ein bisschen in den Vordergrund rücken, dass es nicht vergessen wird, auch Traditionen weitergegeben werden.
Genau, dazu brauchen wir nämlich auch insbesondere die öffentlichen Förderungen. Ohne diese Förderung wird eine Heidschnuckenhaltung oder eine Schafhaltung hier in Europa nicht mehr möglich sein. Es reduziert sich jetzt schon auf die ärmsten Standorte, Heide, die durch andere Tiere oder durch andere Pflegemaßnahmen nicht mehr erhaltbar sind. Dort dürfen wir noch sein. Und dafür brauchen wir öffentliche Förderung. Und da muss man immer auch allen Politikern, allen Verwaltungen sagen, Leute, wir können das nicht. Es ist viel Enthusiasmus dabei, viel Hobby, viel Idee. Aber wir brauchen einfach, dieses Geld brauchen wir. Wir müssen davon leben.
Und vergesst uns bitte nicht, ne?
Ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht vergessen werden. Und dafür ist dieses Jahr der Hirten- und Weidelandschaften eben gut. Der VNP ist auch der Grünen Woche mit Tieren. Da sind Schäfer vom VNP, das sind Schäfer aus der Südheide, die dann dort auch mal Standdienst machen. Also das wird eine gute Sache. Und wir haben dieses ganze Jahr 2026 haben wir ganz viel vor. Wir haben ganz viele Veranstaltungen, die wir hier geplant haben. Und ja, die sollen erstmal zeigen, wer wir sind, was sind die Heidschnucken, warum müssen die unbedingt hier bleiben und warum ist das eigentlich auch ein guter Beruf und achtet uns, respektiert uns, esst unser Fleisch.
Okay. Dominik, würdest du dich trotz allem dem, was wir auch gerade, sage ich mal, an Herausforderungen, die ihr auch an der Schäferei habt, jetzt auch wieder nach den Jahren, die du es jetzt schon machst, wieder dafür entscheiden?
Ja.
So. Warum?
Weil es mir einfach ziemlich viel Spaß macht. Also es gibt natürlich diese Ups und Downs, aber das jetzt auszuführen würde den Rahmen sprengen. Mhm. Aber einfach diese Zeit, die man mit den Tieren verbringt. Man erdet von den Tieren so viel Dank, dass man jeden Tag mit denen draußen geht, dass man die Zeit in Anführungsstrichen opfert, obwohl die Arbeitszeit schon lange abgelaufen ist und du stellst dich da trotzdem noch hin, lässt die Schafe fressen, weil man es auch einfach nicht übers Herz bringt, sie jetzt in den Stall zu stellen, obwohl man ganz genau weiß, sie haben noch Hunger. Das sind einfach Gefühle, es ist einfach so viel Liebe, die du von den Tieren wiederkriegst, was dir keiner wiedergibt. Deswegen würde ich mich jedes Mal wieder für den Beruf entscheiden.
Okay. Das waren schöne Schlussworte. Ich sag ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns das Thema Schäferei in der Lüneburger Heide mal so ein bisschen näher gebracht habt. Wirklich mega interessant und ich habe es gesagt, wir könnten noch 3 Stunden jetzt weiterreden. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die zugehört haben. Und freue mich schon auf die nächste Folge Heilige Geflüster. Und für alle, die jetzt auch nochmal bei dieser Folge die Gesichter dazu sehen wollen, dann guckt doch mal auf unseren YouTube-Account Lüneburger Heide TV. Dann seht ihr auch noch die Gesichter zu stimmen. Ich sage bis denn und tschüss.
Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de. Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.